Okay, wir haben jetzt genau eine Stunde vor uns. Bisschen entwirren, ja. Ich hatte heute Morgen ein Bild, das ich euch weitergeben möchte. Mit dem bin ich aufgewacht und dachte, das könnte vielleicht hier ganz interessant sein. Das war ein Bild von unterschiedlichen Schalen und ich möchte mal so ein paar Schalen aufmalen hier. Also das sind so Schalen. Und was ist der Sinn von einer Schale? Warum kauft man sowas? Die sehen natürlich viel schöner aus wie die hier. Die wird man nicht kaufen, ja. Also das verstehe ich schon, ja. Symbolisch, ja. Also was ist der Sinn von einer Schale? Genau, man füllt etwas hinein. Und ich dachte, heute Morgen so, hatte ich so den Impuls, dass der Herr dir zusprechen will, du bist eine Schale, ja. Du bist eine Schale, jeder von uns hier. Und das Besondere an dieser Schale besteht darin, dass Gott etwas ganz Besonderes hineingelegt hat in dein Leben. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen dir und einem Gorilla. So, zumindest bei den meisten von uns, ja. Oder zwischen dir und einem Schimpansen. Man muss ja zugeben, eine gewisse Ähnlichkeit ist ja da. Ja, also wir haben Arme, Hände, Kopf und so, ein bisschen ähnlich. Wir laufen ein bisschen anders. Manchmal, wenn wir viel gearbeitet haben, laufen wir auch so wie ein Schimpanse vielleicht oder so. Okay, aber es gibt einen ganz, ganz gewaltigen Unterschied zwischen dir und einem Tier. Der Unterschied besteht jetzt nicht in erster Linie in der Optik, der Unterschied besteht in etwas anderem, nämlich dass Gott dir etwas hineingegeben hat in deine Schale, was das Tier nicht hat. Und das nennt die Bibel Nephesh. Das heißt, er hauchte etwas hinein von seinem Odem in dein Wesen. Und das Interessante ist im Hebräischen, das ist eine fantastische Sprache. Das Hebräische ist Wahnsinns, hammermäßige Sprache, anderes Denksystem, relativiert auch unser Denksystem und so, das ist ganz hochinteressant. Und sie bringen zum Beispiel mit der Sprache in der Art, wie man das ausdrückt, den Inhalt des Wortes zur Geltung. Ja? Also Nefesh, das ist ein Schlaut und das soll schon zum Ausdruck gebracht werden, die Existenz deiner Seele, dein Nefesh, ist hineingehaucht worden. Das macht der Hebräer schon. Also die Art, wie man das ausspricht, unterstreicht den Inhalt, was das eigentlich bedeutet. Und das ist was ganz Besonderes. Gott hat etwas hineingeblasen in den Menschen, hineingehaucht in den Menschen. Es ist etwas in deinen Gebeinen, in unserer DNA, DNS-Struktur, die anders ist als das, was vielleicht bei einem Tier ist. Ich glaube sogar, dass von der DNA-Struktur wir dem Schwein am ähnlichsten sind. Habe ich mal irgendwo gelesen, ja. Die höchste Übereinstimmung. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber und von manchen anderen Gehirnstrukturen im Delfin und so. Also es ist nicht alles nur die Optik. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es gibt etwas ganz Außergewöhnliches in dieser Schale, was der Herr hineingelegt hat in einen Menschen. Und jetzt ist es so, diese Schalen, die sind ja miteinander verbunden. Oder wenn sie, muss man ein bisschen aufpassen, so ein bisschen miteinander verbunden. Und diese Verbindungen bringen etwas hervor, nämlich eine größere Schale. Und diese größere Schale, das seid ihr als Gemeinde. Wenn Menschen von außen uns betrachten, hier soll jetzt ein Auge sein, dann schaut er dich an, die Gemeinde. Und er überlegt sich, was sehe ich hier? Versteht ihr das? Was sehe ich hier? Was nehme ich wahr von außen? Da nimmt er, und das wollen wir ja auch, dass Menschen von außen etwas wahrnehmen. Hier sind Menschen, eine Ansammlung von Menschen, aber hier ist etwas, das sind die Menschen plus X. X steht für Chri, also für Christus. Irgendwas ist in ihnen, ist da, was ein Geheimnis ist, wo etwas sichtbar ist, was mehr ist als das, was nur menschlich ist. Und wenn wir heute das Thema haben, Kostbarkeit und Berufung von Gemeinde, dann passt das hier sehr gut rein, weil Gott etwas hineingelegt hat. Und das, was Gott hineingelegt hat in uns, in unser Miteinander, da möchte ich heute ein paar Dinge ansprechen, und zwar in zwei Schritten, bei diesem Thema Kostbarkeit und Berufung von Gemeinde. Die entscheidende Frage für mich ist bei diesem Thema Kostbarkeit und Berufung von Gemeinde, für wen eigentlich? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich habe dich jetzt auch gar nicht angesprochen, ist auch ganz gut, da bin ich ganz frei. ist Kostbarkeit und Berufung von Gemeinde, habt ihr, glaube ich, als Gemeindeleitung darüber gesprochen oder miteinander im Vorbereitungsteam, ist es in erster Linie gedacht für uns? Selbstzweck. Wobei, es wäre auch, ist schon wichtig, ich komme im ersten Teil, was das für uns bedeutet, weil das wichtig ist, ist ja nicht unwichtig. Und ich möchte das in zwei Teile bringen, Kostbarkeit und Berufung von Gemeinde. A, was heißt das für uns, die Kostbarkeit und Berufung von Gemeinde, und zwar für unser Sein. Und das zweite ist B, was heißt das eigentlich für die Welt, für die Außenperspektive. Beides ist sehr wichtig und beides wollen wir miteinander betrachten. Ich möchte dich bitten, die Folie zu zeigen, die erste. Es gibt eine Einheit, die ich mal konstruiert habe. Oh, kann mal einer die Tafel gerade ein bisschen wegmachen? Danke, Bernd, wenn du das gerade... Das wäre danke, ja. Das wäre deutsch, fast schon deutsch wäre das, ja. Okay. Oh, schau dir, das ist dienende Leidenschaft. Gib denen mal einen Applaus, den beiden, ja. Okay. Nee. Gut, danke euch. Ich möchte ein paar Dinge sagen zur Berufung, weil das ein ganz, ganz heißer Punkt ist und meines Erachtens das Zentrale, wozu wir als Christen berufen sind, sich ganz oft mischt mit dem, was nicht zentral ist, nämlich unsere Beauftragung. Das ist ein Riesenunterschied zwischen deiner Berufung und deiner Beauftragung. Das ist ein Riesen-Mega-Gap. Das ist nicht das Gleiche. Und es wird alles immer so durcheinander gewürfelt und das hat sehr viel mit Stärke von Identität zu tun oder nicht stark in der Identität zu sein. Also wenn ich dich fragen würde, hier rumlaufen würde und würde fragen, wozu bist du eigentlich berufen? Ich habe das mal in unserer Gemeinde gemacht. Wozu bist du berufen? Was ist deine Berufung? Da habe ich bei uns in der Gemeinde ganz viele Antworten bekommen, die gleich mit einem Tun antworten. Also sagen, ich bin berufen für den Kinderdienst, ich bin berufen in die Technik, ich bin berufen in... Und dann kommen irgendwelche Dienste, werden sozusagen aufgezählt. Das ist aber schon nicht das, was die Bibel meint, ja, wenn sie von Berufung spricht. Das ist ein großer Unterschied. Du weißt vielleicht, wenn du ein Schiff hast und du setzt den Kurs des Schiffes ein paar Grad zu weit nach links oder rechts und das Schiff fährt, was weiß ich, 50 oder 100 Kilometer oder übers Meer, dann können das hinten 100 Kilometer sein. Ja? Ein paar Grad. Eine geringfügige Abweichung. Meine Eltern haben mir mal so ein Gartenhaus geschenkt zur Hochzeit, da haben wir das da aufgebaut und ich war halt ziemlich zügig im Aufbau, dachte, boah, super, hey, gleich ganz schnell, habe ich das Fundament so gebaut, also eine Holztechnik und dann so ein Blockhäuschen war das, so mit so Dingern, die man so reinsteckt ineinander so und dann war das rucki-zucki, war das Haus so weit oben, super genial, ich dachte, boah, I'm the hero und so, ging alles ganz schnell und zügig und dann wollte ich die Tür einsetzen, kam das Dach, wollte ich die Tür einsetzen, habe ich gemerkt, das Ding ist schräg. Das war vielleicht blöd. Dann habe ich 1-2 Stunden rumgemacht und habe es nicht mehr hinbekommen. Warum? Was war der Fehler? Das Fundament habe ich nicht sauber gelegt gehabt. Das war optisch war es okay, aber wenn man dann genau geschaut hat, war es halt 1 cm auf 2 m schräg und dann nach oben gesehen, hing das dann oben halt mehrere Zentimeter und dann war das alles so versteift und fest und dann konnte ich die Tür nicht mehr reinmachen. Und was musste ich machen? Ich musste das ganze Ding wieder auseinanderstöpseln. Das war echt ärgerlich, aber war eine super Lektion für einen zukünftigen Pfarrer, Pastor, wie wichtig es ist, so demonstrativ mal dargestellt zu bekommen, wie wichtig es ist, das Fundament zu legen. Ein gutes Fundament legen braucht wirklich Arbeit, braucht wirklich Arbeit. Ich muss das kurz erzählen, weil ich das so genial fand. Ich war letzten Samstag eingeladen bei einem Freund, der hat eine Firma gegründet, eine Baufirma. Und diese Baufirma hat sich Spezialtiefbau, so heißt sie auch, hat sich spezialisiert für eine gewisse besondere Art von Tiefbau. Und die haben sich 2012 gegründet mit 2 Leuten, einem Geschäftsführer und er als Techniker, als Ingenieur. Und das ist so intensiv gewachsen, so stark gewachsen, dass die diesen bayerischen Gründerpreis von ganz Bayern gewonnen haben und jetzt über 60 Mitarbeiter haben. Das ist ein riesenbrummendes Ding, Umsatz von 12 Millionen und alles läuft richtig groß gebaut und so. Und jetzt haben sie ein Firmenfest gemacht und beide Geschäftsführer sind gläubige Männer, haben gesagt, wir wollen bei dem Führungsfest einen Gottesdienst machen. Und ich sollte da predigen, das war jetzt auch ein Lobpreisteam und ich sollte predigen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Riesenzelt, so ein Bierzelt mit 850 Baggerfahrer, ja so. Also das war eine Stimmung da drin. Und dann ein Gottesdienst, ich kann euch sagen, das ist absolut Gold pur. Das ist so fantastisch, ja. Und dann, das ist ganz anders, da haben mindestens 200 von diesen 850 haben geredet, während ich gesprochen habe. Das haben die aber auch beim Bürgermeister gemacht und bei XY, ja. Also ich nehme es jetzt nicht persönlich, aber da hast du halt gemerkt, das ist nicht so wie bei uns, jetzt spricht der Pastor, alle hören brav zu, reden ist böse und so, sondern das war halt eine ganz andere Atmosphäre. Aber das war so genial und klasse, das Evangelium da reinzusprechen, es war fantastisch. Komme ich nachher noch drauf, es war absolut genial. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich da drauf kam. Ah, Fundamente, genau. Richtige Fundamente bauen, ja. Fundamentlegung ist zentral wichtig. Deswegen lasst uns mal kurz hier noch innehalten. Was ist das zentrale Fundament für dein Leben? Das ist nämlich nicht so, dass aufgrund dessen, dass du Christ bist, das so oder so klar ist, dass es so ist. Das ist eine Täuschung. Das ist nicht so. Wir müssen immer wieder das Fundament ergreifen, es muss immer wieder vom Geist Gottes uns verdeutlicht werden, weil sonst gibt es irgendwas theoretisch im Kopf hinten in so einer Ecke, aber es bestimmt dein Leben nicht. Ja, das ist ganz entscheidend. Ihr wisst es ja, irgendeine Wahrheit, die nett ist, wo wir zustimmen, aber nicht leben, keine Power hat in unserem Leben, bewirkt gar nichts. Außer Frust bewirkt es, weil du weißt, boah, das ist die Wahrheit und das ist mein Leben und da ist eine riesen Lücke drin. Deswegen diese Wahrheit, was das Fundament deines Lebens ist, die Berufung deines Lebens, ist ganz zentral wichtig. Wenn ihr wollt, kann ich das gerne im Günther geben. Ich habe da so ein 10-seitiges Skript dazu. All diese Dinge stehen da alles drin, was ich ausführe hier. Da steht dann auch die Frage, wer bin ich? Fragezeichen. Bitte keine anständige Antwort, sondern eine ehrliche. Kennt ihr den Unterschied zwischen einer anständigen Antwort und einer ehrlichen Antwort? Ja, also wir hatten mal bei uns im Bibelkreis jemand, in der Bibelschule bei uns, wenn wir eine Frage gestellt haben, dann hat immer die Person immer irgendwas mit Jesus geantwortet. So nach dem Motto, das wird ja immer stimmen. Ja. Aber die ehrliche Antwort ist das, was du denkst, das wirklich in dir lebt. So. Wem will ich gefallen? Ja. Wem zu gefallen lebe ich in meinem Leben? Das ist eine ganz zentrale Frage. Oder so eine Frage, was treibt mich an? Das ist eine heiße Frage. Was treibt mich an? Es gibt eine Untersuchung unter Managern, die 12 und 14 Stunden und mehr arbeiten, über Jahre durch. Was treibt sie an? Eine säkulare Studie. Und einer der häufigsten Treiber ist, ich möchte unter den Augen, also jetzt bildlich gesprochen, meines irdischen Vaters, also meines Vaters, Anerkennung. Das Verrückte ist bei dem Ganzen, dass sehr häufig Steve Jobs zum Beispiel war da sehr stark von getrieben, hat auch beschrieben in seinem Buch. Das Verrückte ist, der Vater hat oft gar nicht mehr gelebt. Versteht ihr? Der war gar nicht mehr da. Das heißt, es ist in dir etwas an einer Lücke, was dich antreibt, was dich geradezu quälend intakt setzt, und du gar nicht das tust, was du eigentlich tun sollst. Du musst nicht 14 Stunden arbeiten, ja, oder so. Und dann natürlich auch über Leichen gehen, weil du Erfolg haben willst und Erfolg definierst du mit mehr Umsatz, mehr Reichtum oder wie auch immer, ja, in diese Schiene halt kommst. Jetzt die Frage der Berufung. Da gibt es ein ganz, ganz zentrales Wort aus Matthäus 4, Vers 19, als Jesus Petrus und Andreas beruft. Da spricht er zu ihnen, kommt und folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist ein ganz interessantes Wort. Ich war eben vor ein paar Wochen, ihr seid ja auch in Israel gewesen, ihr wart da in Jerusalem, habe ich gehört. Wir waren vor 2 Monaten oder wann es war, als Familie in Israel, auch in Jerusalem. Und unter anderem waren wir in Kapernaum, das war richtig interessant. War jemand von euch schon mal in Kapernaum? Kennt ihr das UFO, das da ist? Also dieses UFO-Gebäude und drunter sind dann, da haben sie ein Gebäude drüber gesetzt, wo die alten Mauern sind von Kapernaum, wo Petrus, das Haus von Petrus war. Und dann ist über dieses Haus ist dann unser Glasboden, da kann man dann von außen so runterschauen. Ich sage zu meinen Kindern noch, naja, ob da wirklich jetzt genau da das Haus von Petrus ist und so, das weiß man nicht so ganz genau. Also dann komme ich nach Hause und dann gibt mir ein Freund den aktuellen Spiegel von Ostern, also dieses Magazin Der Spiegel, ja, ist ja kein Gemeindebrief, so viel ich weiß, aber steht dann vorne mit so Jesus drauf und dann steht da ein Bericht, ich weiß nicht, wer den von euch gelesen hat, die schreiben im Vorwort, im Bericht sagen sie, naja, also die neuesten historischen Reflexionen und archäologischen sprechen so stark doch für einen deutlich stärkeren Befund, dass es Jesus Christus wirklich so gegeben hat. Und man ist schon sehr erstaunt. Also wir müssen das gleich mal vorneweg schon mal euch warnen. Ja, so. Und das im Spiegel fand ich echt interessant. Und dann schreiben sie zu meinem, ich kam mir vor wie ein Heide, der gerade eine geistliche Inspiration bekommt durch den Spiegel. Dann schreiben sie eben Kapernaum, dass man da gedacht hat, so was ich so gesagt habe, ja, ob das genau da war oder vielleicht da drüben die Mauer und so. Und jetzt haben sie neueste Untersuchungen gemacht, die sehr, sehr stark dafür sprechen, dass es wirklich so war. Und kurzum, was sicher ist, Jesus hat in Kapernaum, in diesem Gebiet, das ja nicht so groß ist, gewirkt und gelebt. Und interessant ist Folgendes, er ist nicht zu Petrus gegangen und hat, so habe ich das früher mal erzählt, stimmt aber gar nicht, Johannes 1 kann man es nachlesen, Jesus ist nicht einfach zu Petrus gegangen und hat gesagt, komm und folge mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Der Bernd steht auf und sagt, boah, da bin ich dabei. So war das bei Petrus gar nicht, sondern bei Petrus war das ein Prozess, der ging mindestens 1 bis 1,5 Jahre, wo er Jesus Christus kannte. Andreas kommt, also Bruder von Petrus, kommt zu ihm, oh, ich habe Jesus Christus, den musst du unbedingt kennenlernen. Dann lernt er ihn ab und zu kennen, er hört ihn ab und zu, aber er folgt ihm noch gar nicht nach. Ja. Er lernt ihn erstmal kennen, dann kommt eine zweite Ebene, wo es heißt, wo er auf dem Schiff dieses Wunder erlebt mit der Stillung des Sturms, wo er sagt, Herr, geh vor mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und später, als er eben danach folgt, ja, dann folgt er eben nach, dann kommt später die Erkenntnis, wo er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du bist der Heilige Gottes. Also man kann bei Petrus eine deutliche Erkenntniszuwachs erkennen, wer denn Jesus Christus ist. Und das ist auch für dich sehr wichtig. Ja, der schlimmste Christ ist, ich kürze ein bisschen ab, wir sind nur in uns, der schlimmste Christ, der denkt, er hat es gecheckt. Mit dem kannst du echt nichts anfangen. Der nicht mehr das Prickeln spürt, wie viel er vom Wesen Gottes, von der Faszination Gottes, seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit, seiner Liebe und so weiter, wirklich noch richtig entdecken darf. Nicht nur so, erkenne ich alles schon, muss man ein bisschen wieder hochkramen, nee, richtig entdecken. Ich habe 1990 meine Frau geheiratet, Kirsten heißt sie, und damals dachte ich 1990, das war im letzten Jahrtausend, kurz nach Martin Luther, schon lange her, ja. Da dachte ich, ich würde mal sagen, naja, 70% von meiner Frau kenne ich. Also hätte ich wirklich gesagt, also mindestens 70% von Kirsten, das kenne ich so. Jetzt sind wir über 27 Jahre verheiratet oder 28 und ich würde sagen, 20% ist schon ganz gut, weißt du, du bist verheiratet. ein verheirateter Mann spricht. Bei mir war ich optimistisch, okay. Also das Interessante ist, darin, das hört sich jetzt, das soll nicht frustrierend sein, das ist was Fantastisches. Das andere Geschlecht ist ein größeres Mysterium, ein Geheimnis, als man denkt. Und es bleibt auch ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist von Gott so gewollt. Es ist nicht so gewollt, dass du sagst, jetzt habe ich meine Frau verstanden, abgehakt so. Oder mein Mann. Das ist nicht so, wird nie so sein. Die du lebst, ich merke das manchmal, ich bin ja mit 3 Frauen jetzt in den letzten 20 Jahren groß geworden, muss man fast sagen, gell? Also noch 2 Töchter. Eine ist mir ähnlich, die anderen leben in einem Paralleluniversum, definitiv. Da denke ich manchmal, wie denken die denn? Das ist ein Paralleluniversum, das ist in irgendeiner anderen Galaxie gerade, was da so. Aber das erzeugt eine Spannung, die der Schöpfer hineingelegt hat. Ja? Also Relation, Beziehung zum Gott ist bewusst so gesetzt, dass diese Beziehung zum Herrn eine positive Spannung erzeugt, dass wir ihn ein Leben lang entdecken dürfen. Jemand sagte mal bei uns in der Bibelstunde, die wir haben, Bibelschule, boah, mal ganz ehrlich, wenn wir dann von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott anbeten werden im Thronsaal, also mal 1-2 Tage ist ja wirklich gut, aber wird es dann nicht langweilig? Finde ich eine super Frage. Und ich sagte, es wird nicht langweilig. Woran liegt es? Es liegt an der Brillanz seines Wesens. Das ist der einzige Punkt. Wie sagt mal Nietzsche, all Lust will Ewigkeit, also die irdischen Dinge haben alle Verschleiß. Alles, was du machst im Irdischen, hat Verschleiß. Egal, was du machst, kaufst du dir den fettsten Ferrari, den es gibt, oder was weiß ich, wonach dein Herz gerade lüstet, und du hast es dann, dann fährst du mit dem Auto durch die Gegend und nach 1-2 Wochen oder irgendwann, je nachdem, sagst du, wo ist das Flugzeug oder so. Also dann, versteht ihr, das hat alles und es ist bei Gott nicht so. Gott hat keinen Verschleiß. Jetzt kommt das Entscheidende hier. Matthäus 4,19, komm und folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das Großartige ist hier, zu was beruft Christus in erster Linie? Komm und folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Wenn man im gemeindlichen Betrieb ist, ist die Gefahr sehr hoch. Übrigens auch für Leiter. Ich sag mal Bill Heibels, ja. Also wenn du eine Gemeinde hast mit 20.000 Leuten, wo er macht ja alles transparent, das finde ich ja sehr positiv, wo er mal sagte, bei uns sind jetzt allein im Kinder- und Jugendbereich 400 Ehrenamtliche ausgestiegen innerhalb von einem Jahr. 400 Ehrenamtliche raus. Jetzt musst du hunderte von Leitern musst du nachholen. Ja? Das heißt, du musst einen riesen Betrieb auch in Gang halten. Der Betrieb in Kirche am Teck ist nicht ganz so groß wie in Willow, aber er ist auch schon, da ist schon einiges. Dann ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass wir uns untereinander dienstmäßig instrumentalisieren. Die Gefahr ist sehr hoch. Auch verständlich. Wird niemand sagen, das darfst du nicht machen, Bernd, der Druck ist ja da. Oder ich weiß noch, unsere Kinderdienstmitarbeiterin, eine brillante Frau, die hat jedes Jahr mindestens 35 bis 40 Mitarbeiter gebraucht und dann steigen 10, 15 aus. Dann hat die im Herbst schon angefangen, fürs nächste Jahr die neuen heranzubilden. Muss ständig dran sein. Das ist wirklich intensiv. Und da steht man in einer großen Gefahr, dass das Menschenfischertum, der Dienst für den Herrn irgendwas machen, irgendeinen Dienst, plötzlich ins Zentrum kommt. Und das nennst du dann noch Berufung. Dann wird es ganz schräg. Das ist nicht Berufung, das ist Beauftragung innerhalb deiner Berufung. Aber Beauftragung komme ich gleich noch. Das ist was anderes. Und was Christus hier sagt ist, und das ist das Evangelium, komm zu mir. Ja, das ist das Erste. Komm du zu mir, folge du mir nach. Das heißt ja, sei du bei mir. Sei bei mir. Das ist das Erste und Zentrale, was der Herr von dir will, dass du bei ihm bist. Das ist die Berufung schlechthin. Das ist die Berufung zum Sein. Zu was für einem Sein? Sohn und Tochter sein. Wenn du bitte mal die nächste Folie zeigst, da habe ich mal so ein paar Bereiche. Berufung, ja, das ist oft nicht das, was in christlichen Berufungsbüchern steht. Da steht oft irgendwas, was wir tun sollen, Beauftragung. Berufung, der mich berufen hat in die Gnade Christi. Die Gnade ist eigentlich auch ein hochinteressantes Fachwort dafür, das freundliche Angesicht Gottes über dein Leben. Oder man könnte Gnade auch übersetzen, die wirksame Kraft, die etwas in Gang setzt, das außerhalb unserer kausalen Verstehensweise ist. Versteht ihr, wo Gnade ist, funktionieren die Dinge. Warum, weiß man manchmal gar nicht. Und wo Gnade nicht ist, funktioniert es nicht. Warum Herzen von Menschen unter der Gemeinde plötzlich zusammenkommen oder manchmal nicht zusammenkommen, das können wir uns manchmal gar nicht so erklären. Denk an das von gestern, unser Herz ist wirklich ein bisschen spezifisch, ja. Und jetzt ist es nur dein Herz, es sind ganz viele Herzen hier. Und plötzlich, wenn Einheit geschieht, wenn etwas zusammenkommt, das hat mit Gnade zu tun. Und da ruft uns Gott in diese wirksame Macht seiner, oder in die Macht seiner Wirksamkeit hinein. Das ist eine Berufung. Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich, also in seinen Wirkungshorizont, ergreift das ewige Leben, wozu du berufen bist. Ja, ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes zu führen, nicht außerhalb von ihm. Der euch berufen hat zu seiner Herrlichkeit, also dass wir wirklich auch von ihm fasziniert sind, von dem Glanz seiner Schönheit, seines Wesens. Ihr seid dazu berufen, den Segen zu ererben. Das sind alles Dinge, das so steht Berufung im biblischen Kontext. Und es hat nichts mit dem zu tun, was du machen kannst, sondern du wirst hineingenommen in eine Wirksamkeit. Wenn du bitte mal die nächste Folie zeigst, aus dem Epheserbrief, das ist ein sehr interessanter Bereich hier, weil da sich der Vater, Sohn und Heiliger Geist, wenn ihr Epheser mal, den Vers 4 bis 13 ist meines Erachtens im Griechischen ein Vers, ja, also ein zusammen Vers mit Kommas, da heißt es, er hat uns auserwählt, er hat uns zur Kindschaft bestimmt, er hat uns begnadigt, in ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, in ihm haben wir Vergebung der Sünden, in ihm offenbart sich sein Wille, in ihm hat er uns das Erbe, oder in uns ist das Los getroffen, er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist, der Geist ist die Anzahlung unseres Erbes. Das sind unglaublich großartige Dinge, die hier stehen. Und interessant ist, mir geht es darum, Berufung bedeutet, der Herr nimmt dich hinein in eine Wirksamkeit, die unabhängig ist von dem Vermögen deines eigenen Tuns. Versteht ihr? Weil sonst klappt das alles nicht. Weil wenn du dann krank bist, wenn du am Sterbebett liegst, wo ist dann deine Berufung? Wenn du nicht mehr singen kannst als Opernsängerin, wenn du keine Technik mehr machen kannst als Techniker, wenn du nicht mehr predigen kannst als Prediger, wenn du nicht mehr Pastor bist in dieser Gemeinde, die Zeit wird ja wahrscheinlich kommen. Irgendwann, ja. Ja. Wenn du eine andere Berufung hast, wenn Gott dich woanders hinsetzt, deine Beauftragung, was ist dann, was wird dann sein? Und wenn du mir die nächste Folie zeigst, die übernächste bitte. Ja. Also, das ist ein wichtiger Punkt in der Basisberufung. Also das, was wo der Herr sagt, dazu rufe ich euch, Erbe zu sein, Sohn und Tochter Gottes zu sein, unabhängig von deiner spezifischen Beauftragung. Das ist das, was uns miteinander vereint, was uns Einheit gibt. Man würde heute sprechen von der Metaebene oder vom Narrativ oder von der Big Story und sowas, wie man das heute nennt. Also man sucht in der Gesellschaft, das ist ein sehr, sehr starkes Thema zurzeit, man sucht in der Gesellschaft, was ist eigentlich das, was uns miteinander verbindet? Das fehlt nämlich mittlerweile in unserer Gesellschaft. Deswegen ist es ziemlich instabil. Was ist das, was uns als Christen miteinander verbindet? Es ist nicht das Thema, wenn jemand sich berufen sieht zum Israeldienst, ja, oder zum Jugenddienst oder Technikdienst. Das sind alles spezifische Beauftragungen, die du hast innerhalb deiner Berufung, sondern das Entscheidende ist die Basis des Miteinanders, wo unten ist, wo uns miteinander vereint. Wenn du bitte die nächste Folie zeigst, da kann man das ganz gut darstellen. Also zu unterscheiden, was ist unsere Basisberufung und unsere spezifische Berufung, oder ich nenne es heute die Berufung zum einen und spezifische Beauftragung zum anderen. Die Berufung gibt dir von Grund auf Würde. Die gibt dir Würde, wenn wir erstmal die linke Spalte durchgehen. Die Berufung, die wir miteinander haben, bringt uns miteinander Einheit, weil wir sie gemeinsam haben, unabhängig von unserem Alter, Geschlecht oder wie es uns geht. Sie ist ewig, sie bleibt und hält, ist Ziel und gibt Sinn, ist imperativ, also ist Befehl vom Gott, ist uns zugesprochen, zum Beispiel sowas, seid stark in dem Herrn, macht seiner Stärke, da kommt seine Wirksamkeit in uns hinein und gibt uns Identität. Und das andere ist unsere spezifische Beauftragung, das sind Bereiche, was ich tue. Das kann sich sehr verändern. Also wenn du von deiner spezifischen Beauftragung deinen Wert und Würde ziehen möchtest, wird es ganz schräg. Und das passiert in der Gemeinde Jesus sehr, sehr häufig. Von meinem spezifischen Dienst, der mir wichtig ist, das ist auch in Ordnung, dass es dir wichtig ist. Jeder Diakon bei uns sieht seinen spezifischen Dienst als mit den wichtigsten Dienst der Gemeinde. Ist okay, sage ich immer, ja. Es ist aber nicht der wichtigste Dienst, sondern wir haben etwas gemeinsame Berufung miteinander, die uns vereint. Deine spezifischen Dienste, die können sich auch verändern und die verändern sich auch im Verlauf deines Lebens. Es kann sein, dass du mal einen spezifischen Dienst hattest in der Gemeinde oder Gesellschaft in einem gewissen Bereich und dann wirst du 10, 15 Jahre älter und führt Gott dich woanders hin. Oder es kann sein, dass dieser spezifische Dienst, den du hast, dass du wirklich was passieren kann. Eine besondere Salbung vom Geist Gottes da war. Es gibt Verkündiger, die waren herausragende Verkündiger. Man weiß gar nicht mehr, wo die heute sind. Die sind noch immer im Glauben, aber irgendwie ist das, was Gott ihnen mal geschenkt hat, auch auf eine Zeit begrenzt gewesen. Wenn du von diesem spezifischen Dienst deines Lebens, deiner Berufung oder diesem spezifischen Teil deiner Berufung, wenn du davon dir Wert und Würde ziehen willst, wird es schief gehen. Wird es schief gehen. Du wirst selber ein Mensch sein, der sehr unzufrieden ist. Du wirst ein Christ sein, der immer etwas anstrebt, wo er nie ist. Ja? Man will immer irgendwas sein, was man nie ist. Man will immer etwas darstellen und erreichen, wo man nie ist. Man spricht immer von Gebieten, wo man hin will, wo man aber nie angekommen ist. Das ist für den Christen sehr anstrengend und was auch blöd ist, ist es auch wenig überzeugend für Nicht-Christen. Ja? Die merken das nämlich. Die spüren das, dass die Menschen von etwas sprechen, aber sie ruhen gar nicht im Filetstück des christlichen Lebens, nämlich in ihrer Beziehung zu Gott. Das sind sie gar nicht. Und damit haben sie kaum was zu geben. Sie sind eigentlich genauso in einem hektischen Betrieb gefangen, wie ich das auch im Säkularen selber kenne dann. Ja? Das ist ein ganz zentraler Punkt mit dem Wert und Würde. Wo hole ich meine Wertigkeit, meine Würde her? Ich hatte euch ja gesagt, ich habe zwei Töchter, 20 und 22 Jahre. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal hier in dem Kontext gebracht habe, wo die in der Schule waren. Da kamen die dann immer wieder bei mir rauf nach der Schule in mein Büro oben. Ich saß da im Büro und ich habe richtig gespürt, wenn sie kamen, was, ob, wenn die von mir Geld wollen, das ist der Schwabe in mir, ja. Habe richtig gespürt, manchmal spürte ich schon die Höhe des Betrags, ohne dass sie was gesagt haben, ja. Wenn das oh, so macht, immer der Betrag höher, ja. Jetzt stellt euch vor, es ist ja absolut okay, wenn deine Kinder zu dir kommen, weil sie von dir was wollen. Das ist ja okay, ja, das ist in Ordnung. Aber wenn das jetzt die Beziehung ausmacht, das ist sehr ärmlich. Und das Interessante ist, wenn die Kinder dann kamen, haben sich einfach nur hingesetzt, haben ein bisschen mit mir geredet und gingen wieder. Und ich habe überlegt, was wollten die eigentlich gerade? Was für einen Zweck hatte das Meeting gerade? Und es war zweckfrei. Es hatte keinen spezifischen Sinn, außer den höchsten Sinn, nämlich Beziehung zu haben. Einfach miteinander Gemeinschaft zu haben. Und wenn du Vater, Mutter bist, ich meine, die meisten von uns oder viele von uns werden das kennen, das macht was mit dir als Vater. Da denkst du, boah, hey, das ist Vater sein. Ja, Mutter sein. Beziehung in Beziehung sein. Und so ist der himmlische Vater, er möchte mit uns oder Christus, wenn er sagt, komm zu mir, folge mir nach, heißt nichts anderes wie, ich möchte, dass du an meiner Seite bist. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich will mit dir zusammen durchs Leben gehen. Das ist die primäre Linie, um die es geht. Denn wenn wir als Christen von dieser Linie primär geprägt sind, folgt alles andere automatisch. Denn du hörst ihn, du hast ein Herz für ihn, dann sagt Jesus dir, das machst du nicht mehr, das machst du jetzt und jetzt machst du dir den Mund auf, jetzt sagst du das und das machst du dann plötzlich. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du im Dienst gefangen bist, kannst du ganz weit weg von Christus sein. Ich kenne das alles. Ja? Du machst ganz viel im Dienst, aber bist ganz wenig bei ihm selbst. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir uns in der Tiefe, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, in der Tiefe des Seins mit Christus so versenken, in so einem schwarzen Loch, dass da kein Licht mehr nach außen tritt. Jeder, der im schwarzen Loch kommt, da wird das Licht reingesogen und dann hat es für die Welt überhaupt keinen Effekt mehr und Außenwirkung mehr. Das darf natürlich in keinster Fall sein. Deswegen komme ich hier zu einem zweiten wichtigen Punkt, den wir hier miteinander reflektieren müssen. Ich möchte nur noch hier zum Schluss das sagen, es ist nicht so, wenn du das Richtige tust, wird es dir gelingen. Sondern die Wahrheit ist, wenn du das Richtige bist, wird es dir gelingen. Es hat mit der Gnadenwirkung, der Berufung, wenn er an dir eine Folie denkt, zu tun. Dann wird es dir gelingen. Wir leben in einer unglaublichen Leistungsorientierung, im Schwabeland, Deutsch-Germany, so oder so, im doppelten Sinn seid ihr leistungsorientiert. Das hat, also wir alle, wir sind ja sind diesem Kulturgepräge. Wenn man in anderen Kulturen ist, merkt man das erst richtig. Das hat seine Qualitäten, hat aber auch große Macken. Es ist nicht unsere Stärke aus dem Sein des Vaters, der uns Freude macht zu leben und es rauszuhauen. Das ist nicht die Stärke unserer Kultur. Die Stärke unserer Kultur ist, haben wir es gehabt, Mercedes oder halt präzise zu sein und so weiter, analytisch und genau und hat ja wirklich eine Qualität, aber ihr versteht, was ich meine, ja. Oder ein falsches Heiligungsverständnis, was uns sehr, sehr stark prägen kann. Im Mittelalter hier oder nee, nicht Martin Luther, Goethe hat es gesagt: Wer immer während sich bemüht, den können wir erlösen. Ja? Also dein maximales Bemühen und unsere Gnade der Kirche so noch. Ermöglicht dir dann ein Wohlgefallen vor Gott. Und das hat sich über Jahrhunderte in unserer Kultur, also unsere westliche Kultur ist davon zentral geprägt, letzten paar Jahrhunderten. Und das prägt uns auch. Das heißt so, dieses Bild ist recht stark da in der Kultur drin. Wenn du dem Herrn wohlgefällig sein willst, dann musst du auch etwas leisten, was ihm gefällt. Ja, da haben wir wieder unseren Manager von vorhin. Und das kannst du nur rausnehmen, indem du Gott anders erlebst, indem du bei ihm bist. Deswegen das Erste, um was es heute ging, ist das Thema kostbar, Berufung von Gemeinde. Du bist berufen, die Beziehung zu ihm, und dann bist du beauftragt zum Tun. Aber das Erste ist in der Beziehung zu ihm. Und die Frage ist, wo pflegst du in Freude die Beziehung zu ihm. Oder noch genauer gesagt, wo hast du deine Lust am Herrn? Jesaja 58, Vers 14 folgende ist es: Und wenn du den Sabbat Lust am Herrn nennen wirst, dann werde ich dich auf den Höhen wandeln lassen. Das heißt, wenn du an deinem Herrn, deinem Gott Freude hast, ein Riesenthema, was das bedeutet, damit meine ich nicht unbedingt stille Zeit. Das kann für manche, meine Frau, die ist so ein Typ stille Zeit, die ist total genial, das ist für sie das Ding, für mich wäre das die Depression, was für sie die Erquickung ist. Ja. Meine Frau sitzt jeden Morgen zu einer gewissen Zeit an einem Platz und liest die Bibel und hat da ihre Zeit, das ist für sie wirklich eine Inspiration und großartig. Für mich ist es anders, ich muss an einen jungen Mann denken, der hatte so eine Tafel hier, da stand stille Zeit und dann sagte er, das, damit kann er nichts anfangen, dann drehte er das um und dann stand drauf Action Time mit Gott. Ja, ich bin mehr so der Typ. Ich gehe dann gern raus in die Natur, ich spreche mit dem Herrn, ich bin mehr unterwegs und so. Was du für ein Typ bist, das ist unterschiedlich. Aber wichtig ist, wir müssen als Christen an dieser Quelle, dass er wirklich unsere Quelle ist und aus uns heraus, dass wir da an ihm dran sind. Das ist ganz zentral. Und dafür wollen wir heute Abend auch beten, weil das letztlich das Entscheidende ist, wenn sich das öffnet oder nicht. Ihr kennt, glaube ich, die Geschichte von Laodicea, wo es heißt, ich habe wider dich, dass du lau geworden bist. Ist auch hochinteressant, da muss man sehr aufpassen. Du kannst nicht gegen die eigene Lauheit angehen, sondern was der Herr hier sagt, indem du selber jetzt irgendwelche Klimmzüge machst, sondern der Herr sagt, dein Problem ist, du bist zu weit von der Quelle entfernt. Das ist ja in Laodicea der Fall gewesen, in dieser Gemeinde in Kleinasien. Die waren 3, 4, 5 Kilometer von heißen Quellen. Wenn ihr Pamukkale kennt, wer das von euch kennt, vielleicht wart ihr mal da, da gibt es so heiße Quellen, das ist fantastisch in der Türkei. Früher konnte man da noch baden drin. Das ist ein Touristenmagnet, ja, das konnte man zu Geld machen. Jetzt ist es aber so, dass die Dörfer und Laodicea gehörte dazu, die zu weit von dieser Quelle entfernt waren, da kam nur noch lauwarmes Wasser an, weil die nicht mehr dicht genug an der Quelle waren. Und dieses Bild greift Jesus auf und sagt, hey, ihr seid zu weit an der Quelle entfernt. Und das gilt auch uns allen. Denkt an gestern an dieses Öllämpchen, ja, von meiner Tante Hanna. Wir müssen immer wieder zu dieser Quelle zurück, in dieses ganz zweckfreie, dienstfreie Beziehung zu ihm und Freude an ihm hier zu haben. Und mir hat der Herr Folgendes mal gesagt, weil ich selber da nicht der Typ bin, der ich neige sehr zum Aktionismus und so weiter, sagte, Stefan, wenn du lernst, Lust an mir zu haben und einfach Zeit mit mir zu verbringen, das wird Folgendes passieren. Du legst das Eisen aus der Hand, das du denkst, das jetzt unbedingt geschmiedet werden muss. Du legst es einfach aus der Hand, du bist bei mir. Und dann werde ich das Eisen schmieden. Kennt ihr den Unterschied zwischen dem, dass der Herr das Eisen schmiedet und du? Du kannst das Eisen schmieden und vielleicht ist nach 2 Wochen alles vermurkst und denkst, eigentlich habe ich 2 Wochen umsonst gearbeitet. Und wenn der Herr 3-mal draufhaut, ist das Ding perfekt. Das ist der Unterschied, ja. Damit meine ich wirklich, diese Ruhe, von der Hebräer spricht, ist nicht Ineffizienz und vergeudete Zeit, sondern das ist Effizienz einer höheren Dimension. Ja? Das ist für uns ganz merkwürdig, dass wir effizienter sein können, in der Gegenwart des Herrn, und ich habe da eine Demonstration vom Herrn erlebt, der hat mir gesagt, du Stefan, du musst es lernen. Ich habe das 5. Gebot, das Gebot Sabbat, das ist das 5. Gebot, habe ich sowas von missbraucht und nicht getan über viele, viele Jahre. Ich habe manchmal, da bin ich wahrscheinlich allein 2, 3 Monate durchgearbeitet. Einfach hat mir Freude gemacht, Spaß gemacht. Und der hat gesagt, das geht so nicht. Du musst Zeiten haben, wo du dir rausnimmst, Sabbat, ja, wo du rausnimmst für mich. Und ich habe einen jüdischen Freund, der hat mir sehr geholfen. Am Sonntag war ich mal nicht im Gottesdienst, da klingelt er an die Tür, messianisch-jüdisch, gell? Und dann sagt er zu mir, Stefan, du hast heute gearbeitet. Er wusste gleich, Offenbarung, ich sagte, du hast heute gearbeitet, das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Ich habe dir gesagt, 2. Mose 20, 5. Mose 5, das am längsten ausgeführte Gebot von den 10 Geboten ist mit Abstand das Gebot des Sabbats. Könnt ihr mal nachlesen, das ist interessant. Das ist mit Abstand das am breitesten ausgeführte Gebot von allen Geboten. Ja, das ist ganz zentral, dieses Gebot, das kannst du nicht machen. Und da habe ich zum Folgendes gesagt, ich habe zu ihm gesagt, David, du bist selbst nicht besser. Ich kenne ihn sehr gut, er kennt mich sehr gut, ich kenne ihn sehr gut. Und jetzt kam die Weisheit. Ja, das war David, ja. Wenn er gesagt hätte, ja, bei mir ist das auch irgendwie, aber er hat Weisheit gehabt. Er hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, du hast recht. Und deswegen kommt der Blinde zum Blinden und wir werden gemeinsam ermahnt. Ja, das war richtig gut. Da habe ich gedacht, hey, David, du hast jetzt recht, ja. Meine Lieben, ich kenne euch zu wenig, aber du musst dir den Sabbat, was das für dich heißt, erobern. sonst gehst du unter in einer Ineffizienz. Ihr werdet als Gemeinde nicht effizient sein, ihr werdet nicht zu dem kommen, was Gott möchte, wenn ihr euch diesen Raum nicht nehmt. Es wird nicht geschehen. Jetzt kommt ein zweiter Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr vielleicht nochmal die Tafel hinmachen könnt, das wäre total genial, nochmal euren super Tafeldienst, die Geistesgabe des Tafeltragens, ja, eine neue Gabe entdeckt. Dankeschön, echt danke. Jetzt gibt's keinen Beifall mehr, also das muss reichen für 3 Jahre, wie in der Gemeinde halt. Gell? Okay, jetzt kommt das Zweite zu unserem Thema Kostbarkeit und Berufung von Gemeinde für dich. Der Herr will dich haben, Beziehung zu dir, habe ich gesagt. Jetzt kommt die Frage für die Welt. Das ist ein ziemlich, ziemlich wichtiger Punkt. Das, was ich vorhin gelesen habe, wenn das nicht deine Berufung, die du vor dem Herrn hast, nicht in der Welt aktiviert wird und du gebrauchst, wird dein Leben luschig werden. Man kann das vielleicht wie folgt skizzieren. Das soll das Reich Gottes sein. Ich male es nicht so schön, der Johannes Hartl, aber schöner als der Arthur Sieger, der macht Mut. Seit der Arthur da vorne malt, vor 3.000, 4.000 Leuten, seid ihr im K5, seid ihr nicht drin, gell? Da ist jeder mutig, jetzt auch zu malen. Okay, also das soll das Reich Gottes sein. Das Besondere im Reich Gottes ist, es gibt eine Wirksamkeit, das ist unsere Welt. Und der Herr hat einen Anspruch über diese Welt. Und man könnte es skizzieren mit Wirksamkeiten, das sollen diese grünen Linien sein, die mitten in allen möglichen Bereichen unseres Lebens implementiert sind. Wenn wir von Mercedes sprechen, ja, haben wir ja im November ein Miteinander-Meeting, wer alles von euch da ist, wie im Himmel so bei Daimler, heißt es irgendwie so in der Richtung. Das stimmt, Mercedes-Benz ist hier drin. Irgendwelche Firma, wo du arbeitest, hier drin. Die Schule, wo du bist, ist hier mit drin. Deine Ehe ist hier mit drin. Deine Nachbarschaft, all das Leben der Gesellschaft ist hier mit drin. Und mitten in diesem Bereich gibt es etwas, das seid ihr als Gemeinde Kirchheim Tech, und es soll natürlich so sein, und es muss so sein, dass in diesem Entwicklungsraum eurer Kirche mehr Wirksamkeit ist, diese grünen Linien, als außerhalb. Ist ja logisch, oder? Sonst wäre das nicht notwendig. Ja, sonst bräuchte man das nicht. Sonst könntet ihr euch gleich auflösen und sagen, findet nicht mehr statt. Es kann durchaus sein, Martin Luther war da ein Experte von, der Martin Luther hat gesagt, hey Leute, ich habe im Kloster gelebt, ich bin Mönch. Ja, Martin Luther war Mönch. Ich habe da drin mehr Welt erlebt, zum Teil als außerhalb. Ja? Also mir braucht ihr nichts vormachen, deswegen mit heiraten und nicht heiraten, das könnt ihr gleich ganz vergessen, ich heirate jetzt erstmal, ja. Und so, also der hat es beides ja gekannt und das wissen wir auch, es kann hier manchmal ziemlich viel Welt sein mitten unter uns. Und manchmal erleben wir Reich Gottes Wirksamkeit in der Welt, wo wir ganz erstaunt sind, dass das so ist, ja. Aber wenn man es differenziert betrachtet, ist es schon so, in Lobpreis, Anbetung, Gemeinschaft, Hingabe, was wir machen, ist hier die Wirksamkeit doch deutlich höher. Das soll auch so sein, das ist auch so. Ich gehe mal davon aus, das erlebt ihr auch so. Wenn ich jetzt hier einen Menschen habe, das ist der ganz normale Mensch, der soll hier reingenommen werden in eine Reich Gottes Wirksamkeit mit, was wir zum Beispiel nennen, Zurüstung zum Dienst der Heiligen, Epheser 4, was wir vom fünffältigen Dienst, glaube ich, euch auch vertraut ist. Also, dass wir unter uns sozusagen vom Geist Gottes inspiriert werden. Für was? Zum Dienst, sicherlich zum Dienst unter den Heiligen hier im Miteinander. Absolut okay. Wenn sich's darin erschließt, wird es sterben. Es wird sterben. Es muss Folgendes kommen. Es muss wieder in die Welt zirkulieren. Es muss eine Zirkulation stattfinden. Wenn du hier an deinem Punkt, ich nehme mal hier diesen Punkt raus und mache da mehrere Beispiele, an dem Punkt deiner normalen Existenz in dieser Erde, in dieser Welt, wenn du hier nicht Dinge rausbringst, Licht und Salz, was der Herr in deiner Berufung in dich hineingelegt hat, an diese fantastische Berufung, Tochter und Sohn zu sein, wenn hier nichts rein zirkuliert, dann bist du wie das tote Meer. Da fließt was rein und das Dumme am Toten Meer ist, dass es tot ist. Ihr kennt, glaube ich, den Gag, oder? Mit dem Angler, der da steht am Toten Meer, dann kommt so ein Touribus vorbei und sagt, boah, was machen Sie denn hier? Und dann sagt er, für 1 Euro oder 3 Schekel oder so, sage ich Ihnen, was ich hier mache. Und dann bezahlt er die Schekel, okay, jetzt sagen Sie, hier ist doch kein Fisch drin, was machen Sie? Ja, ich zock halt Sie ab, ja. Also für die Leute, die so blöd fragen, damit könnte ich echt, das wäre eine Geschäftsidee, ja. Ich war ja jetzt gerade wieder in Israel, manche von euch ja auch. Das tote Meer ist wirklich tot, oder? Ich weiß nicht, ob ihr da übereinstimmt. Das ist, also ich sag mal, die blühende Landschaft sieht anders aus, ja. Wenn du jetzt weiter oben bist, das gleiche Wasser, See Genezareth, da zirkuliert Leben. Der Jordan, andere Flüsse fließen oben rein, unten raus. Es kommt zu einer Zirkulation und diese Zirkulation ermöglicht Leben. Das gleiche Wasser fließt dann das Jordantal darunter zum Toten Meer. Da fließt unten nichts raus und das Ding ist tot. Also Zirkulation ist turbo wichtig. Wenn wir darüber sprechen, Kostbarkeit und Berufung von dieser Gemeinde, ihr werdet geweckt werden. Wir müssen geweckt werden als Christen. Wir müssen freigesetzt werden, aktiviert werden von dem, wie der Geist Gottes uns hier gebrauchen will. Wir müssen hier, Entschuldigung, wenn ich so sage, Kühnheit haben, die Klappe aufkriegen. Es gibt die 7 Mountains. Ich weiß nicht, wer die Lehre von den 7 Mountains kennt. 7 Mountains. Man könnte sie auch anders nennen, aber ich finde sie ganz positiv. Die 7 Mountains bedeutet, man kommt aus Nordamerika, Jugend mit einer Mission hatte stark aufgegriffen, auch andere. 7 zentrale gesellschaftliche Bereiche, Politik, Wirtschaft, Medien, Bildung, Kunst, Religion und so. Also zentrale Bereiche der Gesellschaft, um die herum hat sich sehr, sehr viel gruppiert. Und in diese Bereiche sind wir mitten hineingesetzt als Gemeinde Jesu. Du bist ein Teil dieser Kultur. Die beste Definition von Kultur, die mir so bekannt ist, also die ich sinnvoll finde, ist, wir sind wie ein Fisch im Wasser. Und die Wassertemperatur und die Strömung im Wasser bestimmt nicht der Fisch. Versteht ihr? Das hat Auswirkungen auf uns. Aber der Geist in uns ist größer als der Geist, der im Aquarium ist, als der Geist in der Welt. Ja? Also wir können schon handeln, aber es hat eine Auswirkung auf uns. Die Temperatur und all das, was bildlich gesehen, was da auf uns einwirkt. Und wir sind berufen auch zu den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Ich glaube zum Beispiel, dass hier in diesem Raum, da habe ich mich jetzt ein bisschen drauf spezialisiert, Männer und Frauen gibt, die sind berufen, zu den Verantwortungsträgern unserer Gesellschaft hier zu gehen, in verschiedenen Bereichen, bei euch im Umfeld, und sie mit dem Evangelium vertraut zu machen. Das geht aber nicht einfach, indem du sagst, hingehst zu denen und sagst, du brauchst, ich sag mal, du kommst mit dem Löwen von Juda. Ja? Also, versteht es gar nicht. Mit dem Lamm und dem Löwen von Juda. Der denkt, du bist gerade im Zoo. Und wenn er dann merkt, du meinst nicht den Zoo, sondern irgendwas anderes, dann denkt er, du bist verrückt. Also wir müssen wirklich, das ist nicht easy, ich schreibe gerade ein Buch für Verantwortungsträger, wie die zum Glauben kommen, man muss richtig umdenken. Wenn ich denen sage, Jesus liebt dich, versteht es ein normalsterblicher Mensch ganz anders, wie wir das verstehen. Der denkt, du hast eins an der Schüssel. Ja? Ganz viele, nicht alle, ja, aber die ganz viele denken, was heißt denn da, Jesus liebt mich, da noch so ein Sentimental und so. Man muss dann überlegen, wie übersetze ich das? Ich saß mal im Taxi drin und sagte, habe ich gemerkt, dass der Herr zu mir sagt, du sollst diesem, es war ein Moslem, der hat sein ganzes Leben da ausgeschüttet, innerhalb von 5 Minuten wusste ich von dem mehr als von vielen Gemeindemitgliedern nach 20 Jahren, ja, mir geht's schlecht und das und meine Frau und Kinder und so, ich bin Moslem und so, also richtig, zack, sein Herz so raus und da hat der Herr zu mir gesagt, sage ihm, dass ich ihn liebe, dass Jesus ihn liebt, aber dann habe ich natürlich nicht zu dem gesagt, ich will ihnen sagen, Jesus liebt sie, ja, sondern ich habe gesagt, Gott ist es wichtig, dass er sieht sie. Er hat Anerkennung, Wertschätzung, es ist ihm wichtig, wie es ihm geht und es ist ihm so wichtig, dass er es konkretisiert hat, mit ihnen in Kontakt zu treten. Das hat er und will das tun über Jesus Christus, mit ihnen in persönliche Beziehung und so weiter. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber ich bin Moslem. Und dann habe ich gesagt, ja, wir waren alle mal irgendwas, bevor wir Jesus Christus kennengelernt haben. Ja. Ich kam auch nicht als Christ zur Welt, ja. Ich bin ja aus einem nicht-christlichen Kontext. Ja. Und dann war das intensiv, dann haben wir gebetet, es war richtig, richtig stark, ganz stark. Und solche Momente, solche Bereiche haben wir sehr viel. Was wir brauchen als Christen ist, in diesem Bereich, wir brauchen eine Schulung, ich nenne es mal so, und ich sage das mal, eine Freisetzung ist vielleicht besser. Ich nenne es mal 1:1, Eins zu eins. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so intensiv, wenn ich das jetzt so formuliere, aber ich weiß, dann bleibt es besser haften. Das ist das Anti-Schisser-Programm. Ich habe das von jemandem übernommen. Der heißt Tobi Teichen. Tobi Teichen, also ICF-Pastor in München, der hat neulich erzählt uns, er hat kein Problem, vor 10.000 Leuten zu reden. Er hat ja auf der Velo-Konferenz gesprochen, 12.000 Leute. Er sagt, das ist für ihn nicht so das Thema. Interessant. Ich weiß nicht, wie es dir gehen wird, wenn du vor 12.000 Leuten reden müsstest. Aber für mich ist es schon anders als, und jetzt kommt das, wo er ein großes Problem hat. Er hat gesagt, wenn er in einem Geschäft ist, war neulich, und dann war er in der Kasse, und dann spricht Gott zu ihm, du sollst zu dieser Kassiererin was sagen, das und das und das, über mich. Und niemand war da, sie waren allein. Und er hat gesagt, ich krieg's nicht hin. Und dann sagte er, ich bin ein 1 zu 1 Schisser. Ja? Und da sagte er, wenn es mir als Pastor so geht, ganz ehrlich, hey, geht's euch vielleicht auch so? Wie viele von uns kriegen nicht die richtigen Worte hin, weil sie nicht das Richtige im Herzen haben und die Kühnheit haben, mit Freude das weiterzugeben, was jetzt dran ist? Das ist doch die Situation. Ich brauche nur mich selber anschauen. Wie viele von uns würden niemals ihren Chef mit in eure Gemeinde nehmen? Ja, das ist Realität. Wenn ich heute wieder Pastor wäre, ich würde das durchziehen, was man nennt, keine Selbstbestätigungsfeedbacks, sondern knallharte Feedbacks. Ich wollte das wissen. Und ich sage dir, bei uns in der Gemeinde, ich brauche nicht jetzt nach Kirchheim gehen, kenne zu wenig, bei uns in Kempten weiß ich noch sehr gut, Minimum 70% würden niemals ihren Chef in unsere Gemeinde mitnehmen. Nie. Das ist Realität. Das brauche ich, glaube ich, nicht anders. Als ein Chef, ja, irgendjemand von der Straße, oh, komm mal da vorbei und so. Aber versteht ihr? Und das hat ja Gründe, warum wir das nicht tun. Das hat verschiedene Facetten und die Frage ist, wie ändern wir das eigentlich? Aber jetzt noch der wichtigere Punkt ist, das ist ein anderes, nochmal ein Thema für sich, ist der Punkt Kostbarkeit, Berufung der Gemeinde. Hey, wir sind berufen, Licht und Salz zu sein, sagt der Herr. Du bist berufen dazu. Du bist berufen, eins zu eins Menschen das Evangelium zu geben. Wo ich zum Glauben kam, passierte das, hey, schön dich zu sehen, passierte das durch jemanden, der kühn war. Durch einen Axel, hieß der, oder heißt der noch immer noch, der in einem Dauerlauf, als ich im Berg gelaufen bin, ich glaube, weiß nicht, ob ich euch mal erzählt habe, eine dicke Bibel dabei hat. Ich sage, was machst denn du da mit der Bibel? Ja, ich möchte dir, während wir jetzt auf dem Berg rauflaufen, möchte ich dir aus der Bibel vorlesen. Dann las er, der war sportlicher als ich, das war für den Regenerationslauf, was für mich der Limitlauf war. So ist das in den man hat Wettkämpfe gemacht, ich war da 0815. Und dann öffnet er die Bibel und las mir aus der Bibel vor. Ich weiß noch genau das Bild, wie der mir voller sagt, was ist das für einer? Wisst ihr, was das war? Der war begeistert. Wenn du begeistert bist, das Schöne ist an der Begeisterung, dass der Geist Gottes plötzlich was freisetzt, was Wichtiges. Es sprudelt plötzlich was raus. Ich war neulich mit ein paar Politikern zusammen und dann sagte ich zu denen, Gott will ihnen Folgendes sagen. Und ich dachte, was habe ich jetzt gerade gesagt? Gott will ihnen Folgendes sagen, Doppelpunkt Anführungsstriche. 20 Jahre habe ich in der Gemeinde gelehrt, so darf man das nicht machen, gell? Ja, es stimmt hier zu. Man muss immer sagen, ich habe den Eindruck und so und das überlegt man und so halt, ja. Das ist ja meine Subjektivität. Drei Minister eines Landes, wohl bemerkt, ja. Also, und dann, Gott will ihnen Folgendes sagen. Ja, was hast du hier gemacht? Aber es war die Inspiration des Geistes. Dann schauen die mich an und sagen, sagen Sie uns, was Gott uns sagen will. Die waren hundertprozentig auf Sendung. Und da habe ich ihnen das zugesprochen, was ich empfunden habe, was Gott ihnen sagen will. Das ist tief, da hast du richtig gemerkt, die waren tief erschüttert. Und das muss ja nicht da sein, das kann auch was ganz Kleines sein. Ich weiß noch, jetzt neulich an der Tankstelle war ich und an der Tankstelle hat die Kassiererin eine Mädchen, die so groß war und mit ihrem Bruder, vielleicht 12 und 8 oder so, gewisse Getränke, es war nicht alkoholisch, sondern das war so Cola und so Zeug, irgendwie Cola X mit super Koffein oder irgendwas. Ich sagte, das verkaufe ich dir nicht, sagte sie zu dem Mädchen. Und ich stand direkt dahinter. Und dann ging das so hin und her. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, das ist super, dass Sie das, bin da mit reingesprungen und gesagt, das ist super, dass Sie das so machen, gell. Und dass sie das nicht machen. Und dann sind die raus, dann habe ich gesagt, wissen Sie, das ist wirklich auch, das gefällt Gott. Was macht es uns schon, das den Leuten zu sagen? An der Tankstelle, ist lustig, ein paar Jahre vorher, ein Freund von mir spricht mit der Frau an diesem Bezahlding da, an der Tankstelle, und sagt, und deswegen ist es wichtig, dass man eine Beziehung zu Gott hat. Ich habe das gerade noch so gehört, dann ist der rausgegangen und dann kam ich nach und wir gehörten nicht zusammen, das hat er gemerkt. Und dann sagte ich, ja genau, da hat er recht, was der gerade gesagt hat, wollte ich ihm nur sagen. Versteht ihr, wenn wir miteinander nicht mehr darüber sprechen, dass wir irgendwo in eine Kirche gehen und dass christliche Werte wichtig sind, das sagt jeder Taubenzüchterverein auch. Ja? Also das ist keine Message, sondern wenn wir anfangen, wirklich durch das, was wir sagen, dass etwas vom Wesen Gottes, von seiner Person, vom Evangelium, von der frohen Botschaft sichtbar wird, dann zirkuliert etwas auch wieder in unsere Gemeinde zurück. Also ich persönlich, das ist ein größeres Thema. Ich glaube, wir müssen uns hier aktivieren. Ich würde in keine Gemeinde, ich habe jetzt einen anderen Dienst, kann ich vielleicht leicht reden, ich würde es angehen. Ich wollte, der Tobi Teichen, die haben ein Programm aufgesetzt oder miteinander sich geschult. Ich finde es wichtig, dass wir die Kühnheit haben, wenn wir sprechen von Kostbarkeit und Berufung der Gemeinde. Das muss sichtbar werden für die Welt. Wenn es nicht zirkuliert, stirbt was unter uns ab. Wir können uns zurüsten, wie wir wollen. Der Gegenstand der Zurüstung, wo es sich platzieren soll, ist nicht da. Und damit gewinnt es keine Schärfe. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich merke das jetzt bei meinem Buch, mit dem ich da über alle möglichen Politiker, ich habe mit dem Lindner geredet. Das ist natürlich schon heftig. Der hat auch seine Meinung und haut es voll raus und so. Da denke ich, wie kann man das jetzt so machen, ohne dass das Evangelium jetzt irgendwie da in den Nichts runterläuft, dass es wirklich sie auch inspiriert. In dem Sinn, noch ein paar Minuten Zeit, möchte ich zusammenfassen. Die Kostbarkeit der Berufung der Gemeinde besteht darin, dass sie einzigartig ist. Es gibt nichts Vergleichbares. Es ist wirklich so, es gibt keine Alternative dazu. Wenn wir das Evangelium nicht verkündigen, es wird niemand für uns tun. Es wird niemand tun. Was mich zurzeit tierisch nervt, sind ganz viele Dinge an mir selbst und bin da gerade selber in einem Prozess, dass wir immer sagen, wir waren da drin, wir wollen da jetzt raus, dass wir sagen, ja, wenn dann die Leute, die mit denen wir über den Glauben geredet haben, die nehmen wir dann mit in den Gottesdienst, in die Gemeinde und in der Gemeinde wird schon irgendwie was passieren. Und da merke ich, dass der Herr sagt, nein, ich habe dich berufen, zu Jüngern zu machen. Ja, versteht ihr? Du bist berufen, zu Jüngern zu machen. 1:1. Nicht, dann wird der Pastor da irgendwie predigen, dann wird er getoucht vom Pastor und dann macht der das dann. Das ist doch alles nur Ausreden. Und ganz ehrlich, ich sage das jetzt für mich. Das ist nur eine Ausrede. Ja, wir haben jetzt Leute, die zum Glauben gekommen sind, Entscheidungsträger aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Und der Herr hat gesagt, ihr müsstet selber eine Zelle bilden und die zu Jüngern machen. Das kann ich nicht irgendwie sagen, das wird schon passieren. Komm mal in den Gottesdienst, dann läuft schon. Das ist doch nur, Entschuldigung, wenn ich so sage, weil wir selber uns nicht trauen, es zu machen. Ja, so, wir exportieren das. Und wir brauchen für die Zukunft, das halte ich für einen ganz zentralen Punkt, wir werden uns Zellen bilden müssen, um Menschen zu erreichen, die nicht mehr von außen hin direkt im Kontakt zur Gemeinde stehen. Das ist ein ganz heißer Punkt. Die machen das ja in England, die... vom Nicky Gamble, mit dem Nicky Gamble auch geredet, weil wenn gewisse Leute merken, wir verbinden das sofort mit der Kirche und wir wollen ihre Finanzen, wir wollen ihre Kraft, wir wollen, wenn die bekannter sind, ihr Ansehen, das kannst du alles vergessen, die sind nie bei uns. Ich war jetzt in einer Stadt in Deutschland, es gibt jetzt in mehreren Bereichen unserer Großstädte, dass zentrale Entscheidungsträger unserer Gesellschaft sich in kleinen Gruppen treffen und beten. Die wollen alles haben, nur, was nicht dabei sein darf, ist kein Bischof, kein Theologe, kein Pastor. Das ist der Hammer. Wollen die nicht haben. Ja, ich habe lange gebraucht, bis ich mal da rein konnte, weil ich gesagt habe, wollen wir nicht. Wir wollen nicht instrumentalisiert werden. Und die haben ein Gespür für Instrumentalisierung, das ist höher als das, das ich habe oder das ich im christlichen Kontext kenne. Die spüren das ganz genau. Und wenn wir nicht bereit sind, ich sage mal, mit einer heiligen Bedeutungslosigkeit diesen Menschen zu dienen, werden wir sie verlieren. Heilige Bedeutungslosigkeit heißt nicht Bedeutungslosigkeit, sondern heilige Bedeutungslosigkeit heißt, um die Menschen zu dienen und zu erreichen, koppel ich das innerlich, möchte ich nicht von ihnen partizipieren. Ey, es ist klar. Jetzt war ich gerade am Mittwoch mit jemandem zusammen, der trifft sich regelmäßig mit einem Milliardär, Multimilliardär. Der kommt in die Gemeinde, der ist da so ein halbes Mitglied. Das ist schon sehr verführerisch, ja. Der fährt da mit dem Ferrari vor, ein Kind hinten drin, da passt nur eins rein, hinten kommt die Frau mit dem Maserati, ja. Die, verstehst du, Geld, alles da und so. Das ist super verführerisch, dann zu sagen, hey, gib doch mal ein bisschen 10 Millionen oder was weiß ich, dann haben wir ein bisschen Ruhe und so. Ja, natürlich, aber versteht ihr, was ich meine? Abkoppeln von unseren Dingen, das ist ein richtiges Training. Deswegen nenne ich das heilige Bedeutungslosigkeit. Bin ich bereit, in eine Bedeutungslosigkeit reinzugehen, die so heilig ist, dass dadurch die eigentliche Bedeutsamkeit entsteht? Versteht ihr, was ich meine? Das nennt man Dienen eigentlich, ja? Dienen, das zweckfrei ist und nicht gleich in ein System reinwirkt. Das merken die Leute, kommen sie nicht rein. Die haben keine Lust, kein Interesse. Lasst uns eine Zeit kurz haben noch im Gebet, wo ich uns rein noch kurz. Vater, ich danke dir jetzt für deine Gegenwart, Kostbarkeit und Berufung von Gemeinde. Herr, das Kostbare ist, das bist du selbst. Und das Kostbare, das ist, sind wir, die Schalen, die du geschaffen hast, unser Herz, wo du Wohnung genommen hast. Herr, die Berufung, dass du uns mit heiligem Ruf gerufen hast zu etwas, was keine Institution dieser Welt übernehmen wird, das Evangelium weiterzugeben. Herr, lehr du uns, was das für jeden von uns bedeutet, uns frei zu machen von dem, dass wir Menschen verzwecken wollen. Herr, die Gefahr ist so hoch, dass wir das nicht unsere Triebfeder ist, sondern dass unsere Triebfeder das ist, dass du sagst, komm zu mir, sei bei mir. Aber ich danke dir, dass du und dass es das nicht bedeutet, dass wir uns versenken und verschwinden vor den Augen der Welt, wenn wir zu dir kommen, sondern du sagst, komm zu mir und folge mir nach. Und dann bist du durch die Dörfer gegangen. Und so sagt der Herr dir, du gehst durch die Dörfer deines Lebens, durch die Städte, durch deine normalen Lebensräume, in deiner Ehe, in deiner Nachbarschaft, in Schule, im Studium, in Ausbildung, im Beruf, in deinem Haushalt, in Kindererziehung, den verschiedensten Bereichen, wo du durchgehst, ob du im Urlaub bist, ob du einkaufst, egal was du machst. Und der Herr sagt dir, hey, da bin ich dabei. Und mitten in diesen Situationen des Normalen, da soll diese Beziehung zum Herrn in dir so sein, dass sich etwas aktiviert für die Menschen, dass sie Licht und Salz wahrnehmen. Und ich danke dir, Herr, dass das nicht etwas Krampfhaftes ist, sondern dass es etwas ist, was mit unserem Herzen zu tun hat. Und dass das etwas in Zirkulation bringt, wo wir sagen, was auch in die Gemeinde dann rein zirkuliert, wo wir sagen, das ist wirklich kostbar. Oder noch besser gesagt, das ist heilig. Das ist das Momentum, wo was Besonderes passiert. Und ich danke dir, Herr, dass du mit großartigem, heiligen Ruf uns gerufen hast. Und wenn du heute hier bist und du bist dir nicht sicher, dass du mit diesem heiligen Ruf gerufen bist, dann sagt der Herr dir, ich bin für dich gestorben, ich habe eine große Leidenschaft, dass du in der Ewigkeit nicht getrennt von Gott bist. Vielleicht bist du hier nur jemand, der mit dabei ist, aber nicht dabei ist, nicht beim Herrn ist. Und dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes, dass du Sohn und Tochter Gottes bist, das musst du in dir tragen. Und das wirst du in dir tragen, wenn du die Hand Gottes ergreifst. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt da bist und dass diese Schönheit, das Entdecken von dir, das, was das jetzt für jeden Einzelnen bedeutet, lass uns einen kurzen Moment der Stille noch haben, wo du einfach das, wo der Geist Gottes bei dir was angetippt hat, dass du das nochmal gerade mit dem Herrn bewegst und sagst, Herr, hier bin ich. Berühre du mich an dem Punkt hier weiter, wo du etwas in meinem Leben gerade zur Sprache gebracht hast, über Kostbarkeit, Berufung, christlicher Existenz und der Existenz von Gemeinde, von der Gemeinde in Kirchheim. Und der Herr sagt dir, du brauchst kein 1:1 Angsthase bleiben, sondern Kühnheit, Freimütigkeit, ein Herz der Freude, der Leidenschaft, das ist etwas, was der Herr hervorruft. Und ich bete, Geist Gottes, dass du da unser Herz bewegst und berührst, dass wir auch den Abend heute noch nutzen, um hineinzugehen in deine Gegenwart, um dich zu bitten, dass du dein Werk tust, auch an Freisetzung unter uns. Herr, ich danke dir jetzt auch für deine Versorgung. Wir beten jetzt auch für das Essen, für das Umfeld, in dem wir hier sein dürfen. Herr, was für ein Geschenk, dass wir gerade so rüberlaufen können und dann essen dürfen. Segne doch die Hände, die das gemacht haben. Danke für das Essen. Danke für die Gemeinschaft, die wir heute Nachmittag haben. Wir bringen dir auch diese um 13 Uhr, wenn du den Impuls hast, damit in die Kapelle zu kommen. Ja, ich empfinde, es sind wirklich Zeiten, wo wir etwas vom Himmel auf die Erde bringen. Für Menschen, die jetzt in Not sind unter euch. Wie die eine Schwester, die in besonderer Not ist, aber auch andere. Und es sind heilige Zeiten, wo Gott was wirken wird, wo Gott handeln wird. Danke, Herr, dafür. Ja, und segne du auch die Zeit, die wir am Nachmittag haben. Bewahre und behüte uns. Danke für deine Gegenwart. Amen.